Inside Schalke, die dritte Halbzeit, wird produziert vom Bierchen bitte, der Podcast. Und gesponsert von der Vereinten Volksbank. Und jetzt ab ins Stadion zu Bratwurst und Bier. Viel Spaß mit Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Glück auf und herzlich willkommen zur Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Heute mit Spieltag 14, SC Paderborn 07. Arne Mikrofon, mal wieder. Pascal.
Guten Morgen, Glück auf.
Kevin.
Hallo.
Und meine Wenigkeit Enrico, Glück auf in dem Sinne. Paderborn.
07. Wer sagt 07?
Das hat der, glaube ich, bei der Schalker Pressekonferenz auch gesagt, der Typ.
Ist aber richtig.
Ist die SCP.
SCP. Ja, 2-1 das Topspiel gewonnen. Pascal, was sagst du zum Spiel?
Fang doch mal anders an. Stimmung, Choreo.
Ja, bitte.
Lass uns das mal analysieren. Fangen wir heute mal so an. Enrico, du warst im Stadion neben mir, vor mir warst du,
ja.
Weil ich dir mit dem Kinn beim 2-1 den Hinterkopf fast durchgeschlagen habe.
Jo. Also, ich bin einmal schwer gefallen wegen dir.
Choreo war schon sehr geil und die Stimmung, fand ich, war auch besonders. Da war so ein Knistern in der Luft, weißt du, das war wieder so dieses, wo ich damals gesagt habe, bei St. Pauli, wo du wusstest irgendwie, keine Ahnung, das ist was Besonderes. Also fand ich echt geil. 150 Jahre Gelsenkirchen-Choreo, 10 von 10.
Ja.
Übel geiles Ding, also wirklich. Ne, wo die Banner darunter kamen, die Fahnen in den Ecken und dann das Highlight mit den Leuchtstäben oder
Wunderkerzen.
Ja,
war echt krass.
Übel krank, also wirklich, das mal vorab, ja, bei so einem besonderen Spiel dann auch noch, ne? Natürlich eine gelungene Plattform. Ja, mega gut. Und jetzt, Pascal, jetzt darfst du zum Spiel kommen.
Ja, in dem Sinne, herzlichen Glückwunsch Gelsenkirchen, ne?
Genau.
Nee, Choreo war wirklich stark, muss ich auch sagen, also ich glaube, da gibt's auch, wenn wir uns das wirklich mal angucken, und das hat jetzt auch nichts mit Fanbrille oder so zu tun, ich glaube, es gibt keinen Verein auf dieser Welt, der so geile Choreos macht. Ob das jetzt wieder diese Choreo war oder ich weiß nicht, ob sich einer erinnern kann, damals Nürnberg, das ganze Stadion mit Gästeblock. Oder da war auch eine geile Choreo, die ich im Stadion gesehen habe. Das war damals Eurofighter, wo sie die einzelnen Spiele wie so ein Wimpel dargestellt haben, auch ums komplette Stadion. Also es gibt zwar immer mal wieder Vereine, die eine coole Choreo haben, gar keine Frage, aber ich glaube, auf diesem Level, in dieser Häufigkeit und auf diesem Niveau, wie Schalke das macht, gibt es, glaube ich, keinen Verein auf dieser Welt, der da rankommt. Und das hat nichts mit Fanbrille zu tun, das ist einfach Fakt.
150 Jahre Gelsenkirchen, wie hieß denn der FC Schalke 04? Bevor FC Schalke 04 hieß.
Westfalia Schalke.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ein laufendes Lexikon, der
Wusstest Pascal. Du das auch, Enrico?
Ehrlich gesagt nicht.
Okay, gut.
Auf Kohle gegründet, auf Kohle geboren.
Genau. So, jetzt haben wir den ganzen hier mit ein bisschen Spaß angefangen.
Das Spiel.
Genau, wer möchte anfangen?
Eigentlich. Ja, der Enrico hat ja schon mir den Ring zugeworfen in den Redebär, ne? Also Verschwörungstheoretiker würden sagen, es gibt da Leute, die wollen Schalke nicht da oben sehen. Wenn ich zurückdenke, letzte Woche Münster, dir wird ein glasklares Tor genommen. Und wenn man sich das in den Highlights nochmal angeschaut hat, der Schiedsrichter hat erst gepfiffen, nachdem der Ball im Tor war. Das heißt, man hätte sich das sogar über VAR angucken können. Meine erste Vermutung war ja gewesen, dass er das vorher abgepfiffen hat. Und jetzt gehst du in ein Spiel rein, wo du einen Elfmeter kriegst, was waren das? 8, 9 Minuten? Das wäre wieder dieses typische Spiel. Du kriegst in den ersten 15 Minuten das 1-0 und spielst danach, ja, keine Ahnung, 80 Minuten, yalla, gib ihn, ich stehe hinten drin und knall die Kugel nach vorne. Ist jetzt nicht so gekommen. Aber bevor wir über das ganze Spiel reden, lass uns mal über diese eine Szene reden, weil ich die so prägnant fand.
Und zu der einen Szene fügen wir gleich noch zwei hinzu. Dann lass uns bitte jetzt, so ist gut, Pascal, lass uns das chronologisch genau so machen, erstmal den Schiedsrichter zerlegen.
Boah. Also. Da kommt wieder das Boah raus, weil das war ja.
Also, und ich sage dir schon seit Wochen, dass ich ein Schiedsrichter-Hasser bin mittlerweile. Und jede Woche wird das bestätigt. Also du gehst in ein Spiel rein, wo der Schiedsrichter sagt, 11 Meter. Und das war eine Entscheidung, die er im Spiel getroffen hat. Dann guckt man sich dieses Ding über den VAR an. Und spult diese Szene vor und zurück, vor und zurück. Man sieht ein Laufduell zwischen Silla und dem Abwehrspieler. Ich weiß gar nicht genau, wer das war.
Brackelmann.
Auf jeden Fall
Natürlich haben die einen Körperkontakt vor dem 16er. Das ist ja auch ein Laufduell. Und in einem Laufduell hast du einen Körperkontakt. Aber das Entscheidende, warum Silla am Ende fällt, ist das Stoßen. Was ja klar und deutlich 2 oder 3 Meter im 16er schon ist. Und dann wird auf einmal entschieden, es ist kein Elfmeter, weil der erste Kontakt vorm 16er war. Das war ein Laufduell, die waren Körper an Körper. Und dann kommt das Schubsen im 16er. Und dann wird die Szene wieder zurückgenommen. Hätte er das von Anfang an so gepfiffen, ist Freistoß. Hätte ich gesagt, okay, ey, du hast im Spiel gesehen, die Szene hat da angefangen, alles fein. Aber wenn ich den Elfmeter pfeife, ist das keine klare Fehlentscheidung. Und dann ist für mich auch die zweite Szene, wenn ich den zurücknehme, ist Silla dann nicht im 16er eigentlich durch und steht so in Halbposition mit seinem rechten Fuß von der linken Seite. Sprich, du kannst den kurz reinschieben, du kannst den schön lang reinschieben, du hast den Ball auf einen starken Fuß. Ist es dann nicht eine Verhinderung einer klaren Torchance und rot?
Und genau, also ich sag mal so, was du im Stadion so gehört hast, ich glaube, jeder hat genau das Gleiche gesagt. So, jeder war sich einig, wenn der den Elfmeter gibt, ja, dann ist es kein Rot, weil da gibt's ja, glaube ich, diese Doppelbestrafung nicht mehr. Oder
wenn du die Chance hast, an den Ball zu kommen, also wenn du im Zweikampf um den Ball bist, dann gibt's die Doppelbestrafung nicht.
Genau.
Wenn du aber einfach nur einen Foul machst, ohne gewillt zu sein, den Ball zu spielen, dann gibt's trotzdem eine rote Karte.
Ja. Genau, so. Und dann im Umkehrschluss haben auch alle genau das Gleiche gesagt, was du gesagt hast. Wenn der den Elfmeter nicht gibt, ist er der letzte Mann, dann muss es rot geben. Die Frage ist, also erstmal auf den Elfmeter zu kommen, für mich ein klarer Elfmeter, weil dann wurde ja schon wieder, ich habe mir so ein paar Kommentare unter diversen Printmedien durchgelesen, da stand ja dann wieder, ja, der Kontakt beginnt vorher. Für mich beginnt der Kontakt klar vorher nicht. Vorher ist es ein normaler Zweikampf mit Gedrücke, Geschiebe.
Das meine ich ja, das Laufduell, ganz klar.
Der Schubskontakt ist im 16er. Ja. Und da berührend passiert das Foul.
Tut er den vorher?
Der fällt ja nicht, wo der den mit einem Ellbogen wegschiebt, weil das ist ein Zweikampf. Der fällt ja erst, wo der den hinten in den Rücken reindrückt.
Und ist ja nicht so, dass genügend Leute diese Spielszene geklippt haben und genau das rausgesucht haben, wo genau der Spieler geschubst wird. Und das ist halt 3 Meter im 16er.
Genau.
Ey, und sind 6 Minuten, ne? 6 Minuten Überprüfung.
Ja, das kommt nochmal hinzu, aber ob es dann halt gereicht hat für letzter Mann, weiß ich nicht, weil der Götze, glaube ich, war ja genau daneben. Oder was heißt genau daneben? Der Silla geht ja leicht links raus. Der geht ja nicht rechts zum Tor hin, sondern der geht leicht links raus. Deshalb weiß ich nicht, ob ich dafür eine rote Karte geben würde. Das ist halt wieder die Kehrseite der Medaille, ne? Da musst du halt gucken, weil meiner Meinung nach war es keine klare Torchance. Der geht nicht im 1 gegen 1 auf den Torwart zu. Der muss den erst vorher wahrscheinlich annehmen und dann aufs Tor gehen.
Ja, so. Es ist Auslegungssache auf jeden Fall, gar
aber
keine Frage.
Aber nichtsdestotrotz für mich ein klarer Elfmeter.
100%. Das ziehst du nicht zurück, also.
Hinzu kommt die 6 Minuten Analyse. Ich weiß nicht, was, gut. Ja, schwierig halt, ne?
Du guckst ja, der hat aber auch 30 Sekunden gebraucht, bis der erstmal an dem Monitor war, ne?
Ja,
das fand ich auch komisch. Normalerweise, wenn ja eine VAR-Entscheidung ist, gehst du als Schiedsrichter und joggst halt dahin. Der ist aber ganz tiefenentspannt dahin gegangen. Ich weiß nicht, ob das so eine Angst war, die in dem war, aber das fand ich auch zum Beispiel sehr, sehr komisch, weil der ganz langsam an den VAR gegangen ist, um sich das anzugucken.
Vielleicht hat er auch was aufs Ohr bekommen, dass die gesagt haben, ist strittig, bla bla bla.
Ja, aber wenn es strittig ist, ist es keine klare Fehlentscheidung und dann ist es Elfmeter.
Also sind wir uns einig, das war keine klare Fehlentscheidung?
Nein, das war
den Elfmeter zu geben.
Es war eine klare Fehlentscheidung, den zurückzunehmen.
Das heißt, der VAR hätte sich eigentlich nicht einschalten dürfen.
Ja, da
also ja, doch, bei solchen, der VAR schaltet sich ja genau für solche Momente ein. Weil du kannst glasklar, konntest du nicht erkennen, wo dieser beschissene Kontakt entstanden ist. Deshalb haben die sich eingeschaltet. Guckst dir nochmal an, ob es wirklich im 16er war.
Also für mich,
dass der da sich einschaltet, finde ich okay.
Für mich müsste der VAR so funktionieren. Der Schiedsrichter pfeift Elfmeter. Der VAR meldet sich und gibt dem Schiedsrichter das Signal auf dem Ohr. Körperkontakt begann vor dem 16er, war ein ganz normales Laufduell. Entscheidender Stoß, der zum Foul geführt hat, ist im 16er gewesen. Richtig entschieden, Elfmeter. Das kriegt er aufs Ohr, weil er ja im Spiel richtig entschieden hat. Hat er nochmal die Bestätigung, yo, passt, war keine Fehlentscheidung. Bumm, fertig. Ist über Ohr, muss nicht am Monitor geguckt werden, weil er hat ja so entschieden. Das wäre für mich Entscheidung VAR. So funktioniert der. Während der Szene gucken die sich das an, geben ihm Bescheid. Yo, du hast richtig entschieden, passt, Alles klar, du brauchst keine Diskussion angeben. Wenn einer fragt, der Schubser war im 16er durch. Der Schiedsrichter kann sagen, was er gepfiffen hat. Und es ist direkt im Hintergrund überprüft worden. Durch. Weil warum soll ich es mir angucken, wenn es ja so gewesen ist?
Die beruhen sich aber auf den ersten Kontakt und der war außerhalb.
Ja, aber der erste Kontakt war Körper an Körper, ein Laufduell. Ja,
natürlich.
Er hat schon gesagt. Aber egal. Also, ja, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das eigentlich hätte vielleicht 1-0 stehen müssen nach dem Elfmeter. Dann nochmal hinzufügen, zwei weitere Szenen, die, oh boah, da ich, also das hat, glaube ich, jeden zur Weißglut gebracht. Einmal die Szene an der Eckfahne, wo Lassme schon drin war,
wo der den festhält.
An dem Gegenspieler vorbei ist, den Ball so an der Außenlinie quasi wieder so reinzieht, um den Spieler rumlaufen will und wirklich freien Gang in den 16er hätte. Da waren zwei Gegenspieler nur noch im 16er und drei Schalker. Der hätte alles machen können.
Und wir haben jetzt auch gelernt, dass Lassme auch ein feines Füßchen hat.
Genau. Und der hält den quasi an der Außenlinie, an der Eckfahne fest.
Oder wie der den gehalten hat.
Es gab kein Gelb. Es gab nichts. Es war einfach nur ein ganz normaler Freistoß, der eigentlich wie eine Ecke war, weil er genau an der Eckfahne war.
Ah, der Freistoß, der genau bei euch da in der Eckfahne Linie lag.
Der hat den umgerungen. Der hat den ja, der konnte gar nicht mehr weg.
Also, wenn das kein Gelb war.
Alleine in den 16er gelaufen. Das ist für mich eine klare vereitelte Torschance. Gelb, aber dunkel.
Safe.
Es gab in der ersten Halbzeit zwei Aktionen. Anvia Jay kam so ein bisschen schlecht in dem Spiel weg. Es gab aber zwei Aktionen mit Anvia Jay in der ersten Halbzeit, genau gegenüberliegend von euch. Wo er sich den Ball am Spieler vorbeigelegt hat oder vorbeilegen wollte, der Paderborner nichts anderes getan hat, als ihn festzuhalten und runterzureißen. Und es gab dafür zweimal nicht mal Freistoß. Und es war ein glasklares Foulspiel. Und es gab nicht mal Freistoß. Und da bin ich wieder richtig aggressiv geworden, weil der Linienrichter genau daneben steht. Wenn der Schiedsrichter das aus 40 Metern nicht sieht, ey, alles cool, aber da steht ein Linienrichter 5 Meter daneben und hebt seine beschissene Fahne nicht. Ich weiß nicht, ob der, weiß nicht, Muskelkater hatte von, was weiß ich, was der da mit seinem rechten Arm gemacht hat, aber der hebt diese verfickte Fahne nicht hoch, obwohl der direkt daneben steht. Und das macht, ich hasse Schiedsrichter.
Ja, kartentechnisch war das auch echt komisch, ne? Ich glaube, nur Götze hat Gelb bekommen.
Nein, Paderborn hat 5 Gelbe.
5?
Ja.
Wer denn noch?
Ach, warte.
Wer war das, der das Foul gemacht hat am Dings, am, was hat er gesagt, Brackelmann?
Cool, ne? Ja, Götze, Brackelmann, Betzner und noch irgendwer, finde ich aber jetzt nicht.
Kurda, hast du gesagt?
Oder ja, 4 Gelbe. Auf jeden Fall, die nächste Szene ist die folgende, und das habe ich selbst auch immer gehasst, wenn man selber Fußball spielt. Das ist, wo der Paderborner hinten am eigenen 16er liegt. Paderborn hat den Ball, der liegt da, wälzt dich rum, hat Schmerzen. Paderborn spielt den Angriff, weil die wahrscheinlich
Konter.
Denken,
ja, die haben Konter gehabt.
Ja.
Die spielen den kompletten Angriff aus. Schalke erobert den Ball am eigenen 16er, spielt natürlich auch den Angriff aus. Warum sollen wir den Ball ausspielen, wenn die den selber nicht ausspielen? Ja. Dann ging der Ball links außen irgendwie raus. Vitali Becker erläuft sich den.
Ja, ich glaube, Elfausi war das.
Oder Elfausi.
Was aber einen auch nicht wundert, dass der so, genau das war.
So, und dann pfeift der Schiedsrichter ab, weil ein Spieler auf dem Platz liegt.
Ja.
Und dann regt sich Paderborn noch auf, da Schalke den Ball nicht ins... Das ist für mich unerklärlich.
Das war wirklich.
Also das ist brutal. Und das hat mich immer am meisten aufgeregt. Du spielst selber den Ball nicht aus, regst dich dann auf, dass der Gegner das nicht macht. Dein Spieler erläuft dir mit allem, was er hat, schafft dir eine Vorteilssituation, dann wird der Scheiß abgepfiffen.
Ich meine, Paderborn kannst du keinen Vorwurf machen. Ich glaube, jeder Verein wird so handhaben, wenn du im Konter bist, ziehst du den. Und wenn der Gegner den Ball hat, würdest du auch reklamieren. Also,
ja, aber das ist ja nicht normal. Also,
natürlich.
Der kann doch dann nicht abpfeifen.
Das stimmt. Also Schiedsrichter bin ich bei dir.
Der Schiedsrichter hat ja die Möglichkeit, das Spiel weiterzulaufen. Und die sind nur angehalten, bei Kopfverletzungen abzupfeifen.
Ja gut, hat er dann wahrscheinlich gesagt, weil er ja so da lag.
Ja, die
was ja auch okay ist.
Und
aber
dann
pfeifst du vorher ab.
Steht er wieder auf.
Was man aber sagen muss ist, ich weiß nicht, ob es jeder gesehen hat, weil ich glaube, da war jeder in Rage in dem Moment. Paderborn hätte ja dann den Ball bekommen von Schalke. Heißt, der hat ja abgepfiffen, dann hätte es ja den Hochball gegeben. So, und dann hätte ja Paderborn den Ball übernehmen dürfen. So wie ich es gesehen habe, haben die den jetzt ausgespielt. Aber an der Situation, wo der tatsächlich quasi im Aus wäre.
Richtig.
Muss man sagen, ist fair. Weil das war direkt am 16er bei denen. Ne? Aber nichtsdestotrotz, das waren ja wirklich jetzt, Pascal, deine Sachen. Das waren ja 5 Sachen schon wieder, wo man sich wirklich am Kopf packt. Das ist unglaublich. Aber gut. Hat natürlich trotzdem das Spiel nicht gebrochen.
Nee, ganz im Gegenteil, ne? Wenn man jetzt mal überlegt, Karaman hätte jetzt das 1-0 gemacht in der 9. Minute oder so. Dann perfekt gewesen, hättest du, klar. Ja, was heißt perfekt gewesen? Dann hättest du wieder, vielleicht hättest du dann so ein richtig ekliges, langweiliges Spiel gehabt, hättest dich hinten reingestellt und vielleicht wäre der Ausgang dann ganz ein anderer gewesen. Vielleicht hätte Paderborn dann auch einen ganz anderen Fußball gespielt, dem wir zugelassen hätten, dem wir halt so jetzt nicht zugelassen haben.
Aber das weißt du ja vorher nie, ne?
Natürlich weißt du das nicht, deswegen sage ich ja auch, ne, vielleicht. Aber Paderborn ist ja schon eine spielstarke Mannschaft. Also die haben auch gut gespielt und die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen. Was mich halt dann stark verwundert hat, klar, du liegst 1-0 hinten, Karaman macht dann das 1-1 kurz vor der Halbzeit, auch ein sehr schönes Tor. Am Anfang habe ich gedacht, der hat sich den Ball total verstolpert und da durchgelackt, aber der hat das ja richtig stark gemacht, wie er den Ball mitgenommen hat mit seinen Kontakten auf engen Raum. Das kann er ja, gar keine Frage. Knallt das Ding dann da rein ins lange Eck, wirklich bärenstark gemacht. Der hast auch richtig gemerkt, wie der sich gefreut hat, küsst das Wappen, richtig, der ist auch wieder richtig was abgefallen, weil ja jede Woche immer wieder diskutiert wird über ihn. Aber dann gehst du in die zweite Halbzeit rein und dominierst Paderborn. Du hast die zweite Halbzeit dominiert. Und da muss man sagen, wirklich ein absolut richtig, richtig starkes Spiel, so wieder durchzuziehen. Auch diese Konter, die du dann am Ende noch gespielt hast. Klar, Ballbesitz war wieder komplett Arsch. Ne? Du hast am Ende des Tages 38% Ballbesitz gehabt, eine Passquote von 60%. Das ist halt der Fußball, den wir aktuell spielen. Pressing, wenig Ballbesitz, immer wieder dieses mal Nadelstiche setzen, mal sicher stehen. Aber so, zweite Halbzeit, geil. Einfach nur geil.
Bin ich bei Pascal tatsächlich. Ich sehe Paderborn sogar teilweise in der ersten Halbzeit ein Stück stärker als uns. Nicht viel, aber ein bisschen schon beim Gegentor.
Ja, das war also beim Gegentor, muss man
so
tatsächlich auch sagen, Fehler beider Innenverteidiger. Der eine steht viel zu hoch, der andere steht nicht am Mann.
Richtig.
Und der fällt genau zwischen die beiden, ne? Also sehr unglücklich gestanden in dem Moment.
Aber auch wieder die Flanke aus dem Stand da genau zwischen die beiden auf den Schädel bringt. Also wirklich echt stark
gespielt. Paderborn war echt gut. Was Schalke natürlich extrem gut gemacht hat in der ersten Halbzeit ist, oder übers ganze Spiel, die haben sehr dominant gespielt. Also du hast gemerkt, ey, wir sind hier zu Hause, ne? Wir wollen das. Die haben sehr hart gespielt. Und du hast extrem gut gemerkt, wie die es geschafft haben, Paderborn in deren Spielfluss zu stören. Weil wenn Paderborn mal über ein paar Sekunden die Strecke hatte, dann ist das Ding schnell gelaufen. Das hat man auch gesehen. Die Ansätze waren extrem gut. Aber Schalke hat es echt geschafft, mit einem aggressiven, mit einem sehr erwachsenen Spiel Paderborn zu egalisieren. Und deshalb ist ja auch die erste Halbzeit, ne, ich fand auch Paderborn Ticken besser. Aber der Ticken war minimal. Weil beide Mannschaften haben sich irgendwo egalisiert. Auch Paderborn hat eine bombenstarke erste Halbzeit gespielt.
Vor allem halt immer wieder die tiefen Bälle über Vitali Beckers Seite, über links. Das war halt so der Go-To-Move von denen in der ersten Halbzeit.
Da wurde ja auch Muslic drauf angesprochen nach dem Spiel. Da gibt's ja dieses Video, dass er mit Vitali Becker die langen Bälle trainiert hat, diese langen Dinger. Und ja,
ich muss sagen, uns mal auf unsere Schulter klopfen. Vor 4 Wochen haben wir genau das eigentlich so als defensive, ja, was heißt Schwachstelle, mein Gott, der arme Junge, aber ne, als unsere Angriffspunkt
in der Saison,
Defensive. Ne, gut, aber ist ja auch klar, ne?
Aber zweite Halbzeit, finde ich, da haben wir abgestellt und kam weniger Dampf von Paderborn über die Seite.
Hundertprozentig. Und ich finde, Muslic hat hinbekommen, die Mannschaft anders einzustellen. Irgendwie ein anderes Spielsystem zu finden. Und was man auch nochmal sagen muss, wir haben ja jetzt, glaube ich, 2 Wochen über diese Passquote gesprochen. Du hast die ja gerade auch nochmal angesprochen, Pascal. Ich meine, die war knapp unter 60% in dem Spiel.
Ja, 60, habe ich ja gesagt.
Genau. Ich glaube sogar, da haben wir drüber gesprochen, dass das ein bisschen gewollt ist. Weil man muss da mal drauf achten, wie Schalke teilweise die Angriffe spielt, aber bewusst so spielt. Das sieht dann nach dem Fehlpass aus, aber den wollen die. Das sind diese typischen Stressbälle.
Ich glaube, um auch dann das Pressing auszulösen. Und
ja, aber da siehst du ja, da ist ja sofort eine Gegenreaktion. Die spielen diese Stressbälle vorne rein. Entweder werden die immer da so komisch reingechippt, dass die auf Brusthöhe kommen. Der Verteidiger den halt irgendwie erstmal verarbeiten muss und lang nach vorne bringen muss. Oder die werden mit so viel Druck flach gespielt, dass der Verteidiger auch nicht direkt wieder ein Langholz schlagen kann. Und wenn du ein Langholz schlägst, hast du eh wieder den Ball zurück. So. Heißt, Schalke ist oft dabei, diese Stressbälle zu spielen und sofort in eine Gegenbewegung zu gehen mit den beiden Offensivspielern und Pressing auszuüben. Und damit hatten wir ja in den vergangenen Spielen schon Erfolg. Und ich fand, das hat uns auch ganz gut gegen Paderborn gestanden. Absolut. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir diese Stressbälle mit noch mehr Tempo da vorne reingespielt. Und dadurch haben wir 3-4 Chancen sofort auf Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte bekommen und konnten dadurch dann die Bälle nach links und rechts verteilen. Also ich glaube so ein bisschen, dass das ein Stück weit eine Kombination zu unserem System ist, mit diesem enormen Pressing, was wir ausführen.
Geh ich absolut mit. Hast dadurch ja auch Silla, das Tor dürfen wir ja auch nicht vergessen, leicht im Abseits. War auch so eine Aktion, auch ein Ballgewinn. Und dann kam die Einwechslung.
Ja, hundertprozentig. Der Typ ist eine Waffe. Ich glaube, Thomas Reis hat den ja immer beschumpfen.
Lederallergie, hat er gesagt.
Genau, das ist auch ein Wort, aber ja gut. Thomas Reis hat den ja immer beschumpfen und ich glaube, der Lassme ist so ein Spieler, wenn du dem Vertrauen gibst, dann macht er genau das, was du willst. Und ich sag mal, wenn du den von Anfang an reinwerfen würdest, wäre es schwierig, weil eine Spieldynamik sich ja auch verändert. In der ersten Halbzeit wäre er wahrscheinlich völlig lost gewesen,
ja,
weil Paderborn ja da auch noch sehr kompakt gestanden hat. Ich glaube aber, wenn du dem halt diese 20, 30 Minuten gibst, wo die Spieler eh schon ein bisschen, ne, runtergebrettert sind, Paderborn auch versucht, ein Tor zu schießen und, die Räume sich ergeben, dann hältst du den Typen nicht.
Ja, vor allem ist der schnellste Profispieler im deutschen Fußball mit 36,9 km/h.
Du kannst einen Brian Lassme nicht von Anfang an ins Spiel bringen, weil der Typ genau das kann, was du jetzt gesehen hast in dem Spiel. Was du gesehen hast, beispielsweise gegen Bochum, schick den lang, schick den in die 1-gegen-1-Zweikämpfe und lass den wie ein Ochsen aufs Tor laufen. Dann ist der bärenstark. Soll der aber das Spiel mitgestalten, soll der am Spielfluss teilnehmen, dann ist er einfach nicht stark genug. Jetzt kommt aber die Kehrseite der Medaille. Wenn er das könnte, dann wird er nicht bei Schalke spielen.
Ey, sind wir uns einig,
ja,
gut, ne?
Aber das ist, ja.
Ja, das ist einfach Fakt. Ein Spieler, der diesen Körper hat, der diese Schnelligkeit hat, der hat ja dann auch noch dazu einen brachial harten Schuss. Und wenn der jetzt auch noch technisch stark wäre, dann wäre der nicht bei Schalke. Das ist einfach Fakt. Da müssen wir halt so, da, ne? Das,
safe, sind wir uns
solche
einig.
Solche Spieler kommen nicht mehr zu uns
aktuell. Der Ziller abgezockt da vor dem Tor, wäre der auch schon lange nicht mehr bei Schalke.
Und ja.
Dann hätten wir endlich die 14 Millionen gekriegt.
Weil auch da muss man sagen, Silla ist einer der Stürmer in der Liga, der die meisten Torchancen hat.
Ja, der war ja schon immer so. Der war die letzten 3 Jahre jetzt so. Ne? Aber ja, nichtsdestotrotz, ich glaube, Schalke hat da echt ein gutes System gefunden aus Disbalance, aber gleichzeitig Balance. Ne? Dass du immer wieder da vorne Stresssituationen ausübst. Und das steht uns echt gut zu Gesicht. Und wie gesagt, die Einwechslung von Lassme, bombenstark.
Können wir noch mal zu dem Treffer allgemein kommen? 1-gegen-1 gegen den Torwart. Ich weiß noch, Kevin und Felix, wie die neben mir saßen oder hinter mir. Keiner hat damit gerechnet, dass er reingeht. Wir dachten jetzt, okay, der schießt den Torwart an oder knallt das Ding drüber. Und dann packt er da einen Lupfer aus.
Überragend.
Das
ist schon abgezockt. Also ich glaube, jeder hätte ihn geköpft, hätte er den nicht gemacht. Der sah ja erst aus, als ob der an die Latte geht.
Ja.
Das war so ein typischer, ich finde das immer geil, wenn du sowas in Zeitlupe siehst. Weißt du, wie ich meine? So, der Ball fliegt darüber und so in Zeitlupe denkst du dir, geh rein.
Was macht der da jetzt in dem Moment? Ja. Und dann zack, ist das Ding drin. Ja.
Starkes Tor.
Ja, definitiv.
Muss man echt sagen. Und
ich glaube, wir können auch einen Haken dran machen. Spiel ist gut gelaufen. Und für mich auch mit der Einwechslung nach der Verletzung Lassme Spieler des Spiels. Er hat das Ding entschieden mit einem bärenstarken Tor, hatte davor ja auch die 1-gegen-1-Chance, die er gut gemacht hat, wo er sich durchgesetzt hat. Klar, Kenan Karaman auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Viele Bälle da vorne verteilt. Der hat 1-zu-1 gemacht, sehr wichtig für dieses Spiel. Für mich auch eins seiner besseren Spiele gewesen. Aber aufgrund der Tatsache, nach 5 Wochen Verletzung so ein Comeback zu feiern, das Ding da so reinzulupfen mit dieser Art des Tors, für mich Lassme Spieler des Spiels gewesen.
Ich glaube, da muss sich heute jeder anschließen. Einfach aufgrund des Tores und den Impact, den er hatte in den paar Minuten. Aber einen möchte ich auch noch anmerken. Mika Valentovic fand ich auch sehr, sehr stark. Hat gearbeitet wie sonst was. War mutig, war aggressiv. Also war auch einer, der in den Top 3 des Spieler des Spiels für mich gehört. Aber ja, ich glaube.
Aber soweit ich weiß, war der ja auch gelernter Rechtsverteidiger, oder?
Nee, der war Stürmer. Norbert Elgert hat den dann zum Schienenspieler auf rechts umgeformt, ja. Und da spielt er jetzt auch bei uns.
Schade, dass das nicht vor zwei Wochen mal jemand gesagt hat hier im Podcast.
Na denn?
Ja, genau das.
Also, ja, wer ist deiner, Kevin?
Ja, von mir aus auch, lass mir. Passt. Ich fand aber eine interessante Personalie noch jetzt am Wochenende. Ich fand Schallenberg auffälliger als sonst. Ich fand den auch leicht besser als Elfhausi, wobei dies besser, das ist halt immer das Problem. Deshalb sage ich ja, eigentlich kannst du diesen Satz gar nicht
auffälliger zu Ende trifft führen, es schon.
Weil die, wissen wir ja, verschieden spielen Schallenberg eher für die abgesicherten Situationen, für Elfhausi dann der Freigeist davor. Ich fand den Schallenberg diesmal auffälliger als sonst. Den hat er ja auch dann, glaube ich, nach 80 Minuten rausgenommen. Nicht, weil er schlecht gespielt hat, sondern weil er wahrscheinlich ein bisschen durch war, ne, und ein bisschen durchgehangen hat. Fand ich sehr interessant. Und neben dieser Personalie möchte ich nochmal auf Ayhan zu sprechen kommen. Mittlerweile ist ja Ayhan eigentlich vollständig etabliert und gut etabliert. Der war gestern, was haben wir gestern gespielt? Vorgestern. Vorgestern war der meiner Meinung nach in der Kette der Beste von den dreien. Die Frage ist, was machst du mit Timo Becker? Ja,
die Frage habe ich mich tatsächlich auch schon gestellt.
Schiene?
Ich weiß nicht, ob es für die rechte Schiene reicht, ob der dafür nicht zu langsam ist.
Ja, aber dann widersprichst du dich, weil du immer gesagt hast, dass Timo Becker ein gewisses Tempo mitbringt.
Ja, ist der schnellste Innenverteidiger, den wir haben, aber auf der rechten Schiene musst du halt noch mehr Laufpensum bewerkstelligen und halt auch ein bisschen mehr Tempo mitbringen. Kannst du machen, hat er, glaube ich, auch bei Kiel gespielt, rechter Verteidiger, rechte Schiene. Ich gehe davon aus, dass er es machen wird. Pascal, wo würdest du mit Timo Becker hin?
Auf seine Position, rechter Innenverteidiger. Ganz und, einfach aufgrund und der Tatsache.
Ayhan dann raus?
Ja, Ayhan ist ein Spieler, der kommt gerade aus der A-Jugend. Wenn du die Not hättest, dass er durchspielen müsste, dann ist das die eine Sache. Aber ein Timo Becker ist halt einfach stärker als ein Ayhan. Das ist halt einfach Fakt. Aber du siehst, dass du einen Sanchez oder einen Ayhan bedenkenlos spielen lassen kannst, ohne dass du dir Sorgen machen musst. Und dann wird es irgendwann auch Spiele geben, wo du dann auch rotieren kannst. Mhm. Und ich sehe Timo Becker wichtiger als auf der rechten IV als rechter Schienenspieler. Weil der vom Spielertyp auch, glaube ich, anders ist als jetzt ein Gantenbein, der das diese Saison auch gut macht, muss man ja sagen. Klar, ist jetzt auch verletzt. Und es ist gut, dass du eine Alternative hast, dass er das spielen könnte. Ich weiß aber nicht, ja, ich würde ihn auf seine Position lassen. Das waren die ersten Spiele, die waren bewährt.
Du musst das aber auch anders sehen, ne? Ayhan ist ja ein komplett anderer Spielertyp als Becker. Stärker im Aufbau, eher der spielerische Innenverteidiger. Und du musst Ayhan auch als ein Stück weit eine Aktie sehen. Du weißt halt, spielt der eine gute Saison, kriegst du den verkauft. Was sehr wahrscheinlich der Fall sein wird. AS Rom hat man ja gehört. Soll er wohl 8 Millionen will Schalke für den haben und stehen da auch im Raum. Lässt du den jetzt raus? Kriegst du dann die Summe noch? Das ist halt dann auch die Frage.
Ja, aber kriegst du die Summe nicht, bleibt der Spieler bei dir, dann brauchst du ihn auch nicht verkaufen.
Aber wir sind ja leider in der Situation, dass wir finanziell ja auf Transfers angewiesen sind. Von daher würde ich die Variante wählen, die du gesagt hast, Kevin. Becker auf die Schiene packen. Kallas kommt ja jetzt auch zurück. Hast du noch einen Innenverteidiger mit Felipe Sanchez? Also Ayhan rausnehmen, würde ich nicht.
Gehst du dann wirklich mit deiner besten Aufstellung ins Spiel, die du haben kannst?
Das ist natürlich dann die Frage.
Ich sag mal so, leider Gottes lösen sich solche Probleme ja immer von alleine.
Weil sich irgendeiner verletzt.
Das ist gerade auf Schalke, ne?
Das ist, wir werden sehen, ist aber ein interessanter Punkt, den wir da jetzt mal angesprochen haben. Man wird sehen, was die Zeit mit sich bringt, ne? Aber ich denke, Muslic wird da schon die richtigen Sachen finden.
Und was man halt auch nicht vergessen darf, das war jetzt vielleicht das erste Spiel, wo Ayhan besser ausgesehen hat als die anderen beiden. In den anderen Spielen war es aber so, dass du immer noch gesehen hast, der Junge kommt gerade aus der Jugend, der Junge hat immer mal wieder hier und da einen kleinen Wackler drinne und ist in diesem Abwehrkonstrukt eigentlich in Anführungsstrichen die einzige Schwachstelle gewesen, auch wenn wir nicht wirklich eine Schwachstelle hatten. Wir haben die beste Abwehr im deutschen Fußball. Aber nichtsdestotrotz siehst du, der ist einfach noch sehr jung und sehr weit, also, ne, am Anfang. Der hat seine ersten Profispiele gemacht. Und ein Timo Becker ist halt einfach ein erfahrener Spieler, der sowas dann halt auch ganz anders mit einer ganz anderen Souveränität spielt. Also
für mich gibt's ja keine zwei Meinungen. Also du spielst mit Timo Becker weiter, hast einen Eihahn in der Hinterhand, den du blind immer einwerfen kannst. Und der wird seine Einsätze kriegen, wie es auch ein Sanchez in Zukunft kriegen wird, immer wieder. Also, aber wir sehen's ja in den nächsten, in der Rückrunde. Dann können wir nochmal drüber sprechen. Oder wir verkaufen Eihahn im Winter schon, dann hat sich das Problem auch gelöst, wie Kevin gesagt hat.
Richtig, das Problem wird sich schon irgendwie lösen. Ja, aber nichtsdestotrotz, mega geiles Spiel. Für mich, glaube ich, mit eines der besten, die wir die Saison abgeliefert haben.
War ein Statement-Sieg, ne?
War ein Statement-Sieg und ich glaube, so langsam sind wir da auch an einem guten Punkt, wo wir dann jetzt auch mal Richtung nach oben gucken können.
Was halt auffällig ist, du gewinnst immer diese richtig dicken Kracher. Du gewinnst gegen Elversberg, du gewinnst jetzt gegen Paderborn, du gewinnst gegen Darmstadt, du gewinnst gegen Hannover. Also alles das, wo die Leute gesagt haben, lass uns erstmal abwarten, wenn die schweren Gegner kommen. Und die hast du alle nach Hause geschickt.
Und dann fährst du nach Münster.
Und wirst betrogen.
Ja.
Nein, aber das sind ja wirklich die Spiele, wo du halt dann auch wirklich Charakter zeigst und wo es dann halt auch wirklich um was geht und die Spiele ziehst du dann. Und das war das zweite Spiel, wo du 1-0 auch hinten gelegen hast und das Spiel gedreht hast. Also du hast halt auch Charakter gezeigt. Klar hast du natürlich das Stadion im Rücken. Ob das auswärts so gegangen wäre, ist halt auch wieder die Frage. Aber ist irrelevant. Du hast das Spiel gedreht, du hast das Spiel gewonnen, du hast das Spiel in der zweiten Halbzeit dominiert, warst die klar bessere Mannschaft. Jetzt stehst du da oben mit 31 Punkten. Gar keine Frage. Ich glaube, keiner, der da oben steht, will da oben weg. Absolut nicht. Aber es sind halt trotzdem noch 20 Spiele. Die Saison ist lang. Ich glaube, wir können alle davon reden, dass wir die Klasse halten werden. Ich glaube, da gibt's keine Diskussion.
Pascal, sorry, aber du mit deinen Floskeln. Ey, Ziel ist der Aufstieg. Du hast 31 Punkte. Du hast genauso viele Punkte oder mehr oder weniger, einer weniger, mehr, wie die gesamte letzte Saison. Du hast.
Wir haben letztens 38 Punkte gehabt.
Ja, aber die hast
acht Gegentore, Bruder.
Du hast 8 Gegentore. Du gewinnst solche Spiele wie am Freitag. Also wir müssen darüber sprechen. Jetzt überleg mal, wir haben immer noch 3 Spiele. Dann hast du, wenn es jetzt wirklich super läuft in der Hinrunde, sagen wir mal, gewinnst 2, 1 verlierst du noch. Da hast du 37 Punkte. Normalerweise, haben wir ja auch mal drüber gesprochen vor ein paar Folgen, bist du mit 60 Punkten nahezu eigentlich immer.
Ja.
Auf Aufstiegskurs.
Ist richtig.
Aufgestiegen.
Du brauchst mir jetzt auch nicht sagen, ja, aber dieses Jahr holen auch andere so viele Punkte. Die werden auch irgendwann einsacken. Wir müssen über den Aufstieg sprechen. Punkt.
Der Aufstieg, der kann bei Schalke intern geplant werden. Das ist alles völlig fein. Der muss geplant werden. Aber bis zum 30. Spieltag brauchst du nicht über einen Aufstieg reden öffentlich, weil das Ding ist, geh jetzt mal hin und verlier mal ein Spiel, spiel 2 Spiele unentschieden. Du siehst, wie eng das da oben wieder ist. Vor 2 Wochen saßen wir und haben gesagt, ja, das ist auseinandergezerrt, bla bla bla. Das ist, wenn Elversberg heute gewinnt, dann hast du Paderborn und Elversberg beide mit 2 Punkten hinter dir. Dann hast du Hannover, die da oben wieder drin sind. Dann hast du Darmstadt, die da oben drin sind. Du hast keine Übermannschaft dieses Jahr. Hertha wieder gewonnen. Hertha für mich immer noch eine brutal starke Mannschaft, die da kommt, die jetzt auch, glaube ich, mit 26 Punkten da oben angedockt ist. Das heißt, du hast noch eine Mannschaft mehr da drin, die sehr, sehr stark ist. Und dann hast du mit Schalke, Paderborn, Elversberg, Darmstadt, Hannover, Hertha 6 Mannschaften alleine, die mir spontan jetzt einfallen, die da oben sehr eng zusammen sind. Und gestern Magdeburg gewinnt gegen Nürnberg 3-0. Hat auch keiner mit gerechnet. Das ist dieses Jahr keine Übermannschaft, die da irgendwie so durchmarschiert. Und natürlich wünsche ich es mir. Wir brauchen nicht darüber reden. Für mich gibt's nicht zu früh oder zu spät oder falscher Moment. Natürlich wünsche ich es mir. Und wenn du da oben stehst, willst du da oben bleiben. Ich habe auch gesagt, scheiße, gegen Paderborn zu verlieren, dann bist du auf einmal Dritter. Es ist beschissen. Du willst da nicht weg. Aber nichtsdestotrotz brauche ich nicht davon reden, okay, wir werden aufsteigen. Natürlich will jeder aufsteigen. Wenn Magdeburg aufsteigen könnte, würden die auch aufsteigen. Und die stehen auf dem 18. Platz oder so. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Jeder wird es machen. Keiner wird sagen, nein, scheiße, ich will nicht aufsteigen. Aber wir spielen halt auch einen Fußball. Und das hast du dann gegen Münster wieder gesehen. Wenn die Mannschaft sich hinten reinstellt und nichts macht und uns den Ball gibt, dann sind wir hoffnungslos verloren.
Ja, aber warte, da sagst du ja selbst, wir wurden betrogen. Hätten wir das 1-0 gemacht?
Haben wir aber nicht bekommen.
Aber das ist ja auch für andere spielstarke Mannschaften so. Wenn sich der Gegner hinten reinstellt, ist es immer schwer.
Dann aber wir sind ja nicht spielstark, das ist ja das Problem. Elversberg spielt einen guten Ball, Paderborn spielt einen guten Ball. Aber
warum haben wir so viele Siege geholt?
Ich seh das auch anders. Wie gesagt, ja, spielstark auf dieses ganze Durchkombinieren etc. nicht, aber wir haben eine Taktik, die funktioniert. Und die funktioniert sehr gut. Sonst wärst du nicht Erster, sonst hättest du nicht diese Gegentore. Defensive gewinnt auch Spiele, das ist ein Fakt. So, und glaub mir, das ist mittlerweile, kann das auch kein Zufallsprodukt mehr sein, dass wir da oben stehen. Wir spielen einen guten Fußball für das, was wir in der zweiten Liga machen.
Punkt. Das ist kein Zufall, da oben zu stehen, gar keine Frage. Das ist es nicht. Aber du hast sehr viele Spiele, die auch in eine ganz andere Richtung kippen können.
Das wird auch noch kommen. Wir werden auch noch Spiele verlieren, hundertprozentig. Aber ich glaube, dass wir wir sind Top 3 in dieser Liga. Da bleibe ich bei. Da wird es auch noch andere geben, die einbrechen werden und. Unser Kader ist stark. So sehe ich das. Der ist nicht breit, der ist aber stark mit dem, was wir haben. Und wir müssen im Winter gucken, dass da vielleicht irgendwie noch, es wurde ja schon gesagt, dass da jetzt kein großes Geld investiert werden soll. Vielleicht habe ich aber doch trotzdem die Hoffnung, dass sie zumindest nur ein, zwei Ergänzungen irgendwie dazu bekommen.
Sicher, die wären nicht verkehrt. Aber ich glaube, bei uns ist der Trainer der eigentliche Punkt, weshalb wir da oben stehen.
Das ist ja ähnlich wie bei Leverkusen gewesen. Ne? Exakt, Leverkusen wäre fast abgestiegen, Xabi Alonso nimmt das Ding, die werden Meister.
Ich glaube, 60 Spiele ungeschlagen gefühlt.
So, das ist, ich glaube, wenn du die Chemie einmal gefunden hast, dann hast du die Chemie gefunden. Das siehst du bei einem Lassme, der gibt dem Vertrauen wie Sau, der lobt den in den Himmel und dann braucht der.
Der macht einen Chip wie Raum.
Hey, das ist brutal, ne? Du hast jede Woche hast du Ausfälle, dann stellt er dann Valentovic auf rechts, davor die Woche Antwia Jay, davor die Woche Gantenbein, davor Porat und es funktioniert einfach, weil der die Mannschaft in der Kabine hat, das Ding lebt.
Ja, ich finde ja die Demut von Pascal gut, ne? Ist ja auch richtig. Aber wenn du Erster bist mit 31 Punkten, du bist mit 2 Punkten Abstand Tabellenführer, hast 8 Gegentore bekommen in 14 Spielen, also ich glaube, da kann man jetzt nicht mehr davon sprechen, dass wir nicht aktuell die beste Mannschaft in der zweiten Liga sind. Der
Pascal hat ja recht. Du kannst ja, ich glaube auch, da wird sich auch Schalke nicht hinstellen und sagen, ja, wir steigen auf.
Das ist recht.
Machen die nicht.
Nein. Ne?
Weil er hat ja recht. Das ist auch eng da oben. Das ist ein Fakt. Klar. Und Hertha, die machen mir eh am meisten Sorgen mit. Aber trotzdem hauen wir die weg, weil
Herr Hertha. Ich glaube, 6 Spiele zu 0, Hertha, ne?
6 Spiele auf jeden Fall in Folge gewonnen. Also
das kommt. Aber
ich sag ja nichts dagegen, dass ich nicht aufsteigen will. Und ich sag ja auch, ich will da oben nicht weg. Ich will nicht gegen Düsseldorf verlieren, gegen Nürnberg, gegen Braunschweig. Ich hab da keinen Bock drauf. Du stehst da oben und natürlich willst du das Ding greifen, ne? Das ist ja klar. Wenn du da oben stehst nach 14 Spieltagen, dann stehst du da auch irgendwo berechtigt. Nichtsdestotrotz haben wir schon vieles erlebt und ich freue mich mehr darüber, wenn ich jetzt realistisch bleibe und sage, ey, lass uns wirklich mal gucken, was passiert. Wie du sagst, die Winterpause wird, glaube ich, auch nochmal sehr entscheidend sein, ob du da den einen oder anderen Spieler noch kriegst, um den Kader in der Breite zu verstärken. Beziehungsweise, es kommen ja dann auch einige Spieler wieder zurück. Wie kommen die Spieler zurück und. Und dann ist es halt einfach auch entscheidend, wie gehen die Gegner in der Rückrunde mit dir um. Weil jeder hat jetzt gesehen, was spielt Schalke für einen Ball. Wie gehen die Gegner in der Rückrunde damit um? Vielleicht sagen diese vermeintlich kleineren Mannschaften dann auch, ey, hier, nehmt den Ball, macht, was ihr wollt, wir stellen uns hinten rein und dann spielt erstmal. Und dann ist natürlich die Frage, wie reif sind wir, wie haben wir uns weiterentwickelt, was ist bei uns passiert, um diese Dinger zu knacken. Ich will da oben nicht weg, ne? Don't get me wrong, ich will da nicht weg. Aber ich bleib trotzdem realistisch und freue mich mehr darüber, wenn es am Ende klappt, als jetzt zu sagen, ich steige auf und dann stehst du da am 34. Spieltag und bist Vierter oder Fünfter.
Und das wäre mit einer der fatalsten Dinge, die passieren.
Ja.
Das ist ja das, genau das. Egal.
Ja gut, du hast es schon angesprochen, Pascal. Nächste Woche.
Genau, ich denke, den Spieltag können wir abhaken.
Ja, würde ich auch sagen.
So, nächste Woche in Düsseldorf, freitags, abends.
Heimspiel.
18:30 Also, was Düsseldorf gemacht hat, das ist für mich unglaublich. Also, Düsseldorf allgemein, ja, da muss man jetzt auch mal gesagt haben. Also, die verschenken ja permanent Karten.
Ich glaube, dreimal die Saison, ne?
Ich habe keine Ahnung, aber ich kenne jemanden, der ist Düsseldorf-Fan, dann sagt er wieder, ja, ich gehe da hin mit meinem Sohn und freue ich mich auch drauf, ja, also finde ich auch gut. aber die kriegen die Karten geschenkt von Düsseldorf. Was ja partout erstmal nicht schlecht ist, aber die kriegen ihr Stadion nicht voll. So, und was die jetzt gemacht haben, das war ja maximal doof. Erstmal gut, ist auch geil, dass man so eine Fankultur dann halt auch irgendwo auswärts ausleben kann. Die haben ja das Gästekontingent erweitert. Das ist ja erstmal das geil, weil die wissen, hey, da kommen viele, cooles Spiel dann. Ist ja auch für die irgendwo was Gutes, weil das Stadion ja dann eine ordentliche Grundstimmung hat.
Dann haben sie bunte Stühle, damit das nicht auffällt, wenn mal einer nicht da ist.
Genau. Ehrlich? Sind die dafür?
Ja, die sind
bunt. Hör doch auf. Ja, ja, bunt, ja,
aber. Und dann haben die das Kontingent für den freien Verkauf aufgemacht. Und dann haben ja die Schalker überall im Stadion Tickets geholt. Selbst über deren Heimblock hast du ja jetzt Tickets erwerben können. Das ist ja das Dürfste, was du machen kannst eigentlich. Also ich weiß nicht, wie viele kommen, aber mit Sicherheit kommen da wieder einige.
Man munkelt ja 20.000.
Ja, und wird rappeln.
Aber da sieht man halt auch, ne, das ist halt auch, was ich eingangs gesagt habe, diese Fans, die wir haben, diese Fankultur. Ey, wir waren letzten zwei Jahre so, und wir waren immer ausverkauft, wir waren immer, egal wo wir waren, mit voller Kapelle auswärts. Und du hast Vereine wie Düsseldorf, wie Nürnberg, wie Kaiserslautern, ist, glaube ich, relativ voll, aber du hast Hertha. Hertha, da passen über 70.000 rein, die kriegen im Schnitt, glaube ich, 30.000 Fans ins Stadion. Düsseldorf, jedes Mal leer. Und dann reden die alle von, wir haben geile Fans, wir haben die, halt's Maul, Alter.
Ja, leer ist Düsseldorf jetzt nicht, die haben schon ordentlich Fanbase, aber
ich glaube, vergleich das doch mal mit uns.
Natürlich.
Das aber ist, da kannst du keinen in der
keine
Liga.
Keine Frage, da kannst du keinen mit vergleichen. Ne?
Wäre unfair.
Niemanden.
Oder du hast 200.000 Mitglieder. Wer hat das im deutschen Fußball? Da gibt's nur zwei Vereine.
Und einer davon ist eine Lachnummer.
Richtig.
Genau. Also da siehst du ja schon, was für eine Wucht wir haben. Aber ich freue mich drauf.
Ja, wird, glaube ich, auch wieder sehr interessantes Spiel, weil ähnlich wahrscheinlich wie Münster. Düsseldorf ist ja jetzt auch mal gut, mal schlecht.
Neuer Trainer. Tion ist ja weg.
Ja, sehr durchwachsen, wie sie gerade spielen. Letzte Woche 90. Minute getroffen.
Die haben wir auch alle oben, glaube ich, gesehen. Ne? Die haben die letzten zwei Jahre um den Aufstieg mitgespielt. Ja. Da relativ knapp die Relegation. Nee, Relegation haben sie einmal geschafft, glaube ich. Und gegen Bochum, glaube ich, dieses krasse
Richtig,
Ding gehabt, wo die 3-0 geführt
genau,
haben. Und dann
genau, genau.
Das noch aus der Hand gegeben haben.
Jetzt haben sie, genau, jetzt haben sie am Wochenende, also jetzt heute haben sie Kellerduell gegen Dresden. Ich glaube, das wird auch nochmal ein wegweisendes Spiel. Auch für nächste Woche dann, weil
garantiert.
Dresden hat 10 Punkte, Düsseldorf meine ich
14.
So, dann ist da auch mal ganz schnell die Laterne aber wieder
minus,
an.
Minus 9 Tore, ne?
So, du siehst, ich glaube, Düsseldorf ist auch in einer Situation, wo sie sich am Anfang nicht gesehen haben. Ich glaube, wo sie keiner gesehen hat. Also ich glaube, ähnliches Spiel zu erwarten wie Münster. Düsseldorf wird jetzt einen Teufel tun, wahrscheinlich da das, mit voller Kapelle vorne drauf zu gehen und zu versuchen, da das erste Tor zu machen. Sondern wahrscheinlich ein abwartendes Spiel. Und dann kommen wir zu Pascals Punkt, auch dann wieder so ein Härtetest. Wie spielst du dann wieder gegen eine Mannschaft, die nicht mitspielt?
Ja. Gehe ich absolut mit, auch Braunschweig, da denke ich mir auch so, was jetzt in ein paar Spieltagen kommt, da denke ich mir auch so, das wird schwieriger und ekliger als so wie so ein Spiel wie Paderborn oder Elversberg.
Du musst halt in solchen Spielen, Düsseldorf, Paderborn, Münster wäre auch so ein Spiel gewesen, du musst halt so viel Druck erzeugen, dass du den Ball gewinnst, das was Kevin ja auch mal eingangs gesagt hat, so viel Druck erzeugst, dass du den Gegner so überrumpelst und den Ballgewinn erzeugst, dass die Mannschaft unsortiert ist. Das Problem ist, das funktioniert halt nicht so einfach, wenn die halt einen Bus vorm eigenen Tor parken. Und dementsprechend musst du halt schon irgendwo den Spielfluss stören und so überfallartig über die herfallen, dass du dir dadurch irgendwie Chancen kreierst. Weil aktuell ist es, wenn Gegner hinten komplett drinne stehen, schwierig, irgendwas rauszuspielen. Und ich glaube, da gibt es in der zweiten Liga nicht viele Mannschaften, die das können, die da spielerisch irgendwie eine Lösung so gut finden können. Deswegen, dann kommt natürlich bei uns auch noch hinzu, was man leider Gottes anmerken muss, die Flanken aus dem Halbfeld sind die letzten Wochen bei uns auch total ausfallen. Ne? Also egal, was da kommt von außen. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen gehabt, diese Aktion da, immer wieder Anvia Jay und Gantenbein, katastrophal, was die da gemacht haben. Von links die Flanken kommen auch irgendwie alle so halb warm da rein. Auf der anderen Seite, wen willst du anspielen? Musa Siller mit 1,70 Meter? Ist halt auch jetzt nicht der Kopfballstürmer. Ne? Also, es wird spannend.
Wird wirklich spannend. Ich denke, Also jetzt nochmal, ich nehme diesen Begriff hier oft im Mund, aber Must-Win-Spiel zu 100%. Das Ding musst du gewinnen. Du musst die eigentlich überrumpeln, überrennen, kaputt machen. Ich habe die Hoffnung, dass wir da auch hinbekommen. Wie gesagt, Düsseldorf ist gerade so ein bisschen in so einem, ja, nicht so positiven
Lauf. Stehen mit dem Rücken zur Wand.
Genau, ne? Letzten 5 Spiele, 1 Sieg, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen.
Neuer Trainer kann natürlich auch immer wieder so eine Euphorie erwecken, dass Düsseldorf vielleicht ja jetzt sagt, okay, jetzt erst recht. Und das kann uns natürlich auch wieder zugute kommen.
Ich glaube, der ist schon ein paar Wochen da. Drei Wochen,
vier Wochen. Ja, 3 oder 4 Wochen ist der schon da. Und deshalb, also letzten 5 Spiele, wie gesagt, 1 Sieg, 1 Unentschieden, 3 Niederlagen. Und der Sieg war gegen Magdeburg. Also...
Aber ich gehe mit, es auf dem Papier aktuell ein Must-Win für uns. Ja.
Also, da
gibt wenn du aufsteigen willst. Dann
vorbei.
Das hört sich blöd an, aber ich glaube, entscheidend werden wieder so die ersten 15, 20 Minuten in der ersten Halbzeit und die ersten 10, 15 Minuten zweite Halbzeit. Ja, weil wir kommen ja wirklich bärenstark aus den Halbzeiten raus. Das ist ja wirklich echt einer unserer Stärken, dass wir so wach und da sind, wo die anderen gefühlt noch in der Halbzeit sind. Also, ja. Vielleicht kriegst du ja wieder dieses typische erste 15 Minuten irgendwie einen Fehlpass, den dann irgendeiner spielt, du schaltest schnell um, machst das Ding und dann, ja, Jalla gib ihn, langer Ball, hinten drinne stehen und auf Umschaltmomente warten. Ja, dann hast du in der 70. Minute, wenn die Gegner aufmachen, wieder einen Lassen, wenn der kommt. Also, ja, natürlich ist das ein Must-Win-Spiel, wenn du dir das Papier anguckst, ne? 14. gegen 1. Wenn du Erster bist, dann...
Weiß aber auch, ist halt Düsseldorf, ne? Ist halt... Eine Wundertüte. Können und schlagen.
Ich bleib dabei, die Liga ist so eng, dass halt nichts ein Selbstläufer ist. Ne? Das ist halt, was wir auch gegen Dresden gesagt haben. Es ist ein Must-Win-Spiel auf dem Papier und vom Gefühl her auch. Aber du weißt auch, du fährst da nicht hin und nimmst jetzt einfach mal die 3 Punkte mit und sagst, yo, danke, war schön, dass wir hier sein durften und wir fahren jetzt wieder mit 3 Punkten nach Hause. Also, es wird eine schwierige Aufgabe jede Woche, aber ich bleib dabei, was ich jede Woche sag, 0-2.
Ich wollte gerade sagen, runden wir jetzt Düsseldorf ab mit einem Ergebnistipp. Also du bist beim 0-2.
Ich tippe jede Woche 2-0 für Schalke. Da bleibe ich bei.
3-0.
Ich sag,
also 0-3.
Ja, ich sag 0-1.
Ja, dann
haben wir soweit alles.
Drücken wir mal die Daumen für die Woche. Auch wieder freitags abends 18:30. Und ja, dann war es das eigentlich, oder?
Flutlicht.
Hast du noch irgendwas, Pascal? Auf der Leber?
Nee, der überlegt dir schon mal ein Tschüsswort. Warte, ich fange jetzt an.
Bräune überlegen, die kommen wie aus der Pistole.
Ja, pass auf. Also, folgt uns auf diversen Social Media Kanälen. Wir freuen uns jede Woche, wenn ihr diesen Podcast hört. Auch wenn wir drei keine Ahnung haben. Nichtsdestotrotz, ja, supportet uns weiter und wir freuen uns riesig darüber. Also, auf dann, Glück auf.
Glück auf.
Tschüss, tschüss.